Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum und ein frohes neues 2026. Der Podcast und die erste Folge auch in diesem Jahr ist natürlich wieder mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Also, schön, dass ihr wieder dabei seid, auch in diesem Jahr 2026. Und mich hat für diese Folge getriggert ein Impulsvortrag von Christoph Hagemann, mein wertgeschätzter Kollege, der diesen Impulsvortrag auf unserem Strategietag am letzten Tag des Jahres 2025 gehalten hat. Und wahrscheinlich geht's euch am Ende dieses Podcasts wie mir. Ihr werdet euer Geschäftsmodell mit neuen Augen sehen. Und ich steige mal so ein. 2023 hat Stephen Allop, damals der CEO von Nokia, mit Tränen in den Augen gesagt, wir haben nichts falsch gemacht, aber irgendwie haben wir verloren. Und das hat mich getoucht, ne? Und irgendwie hat er ja recht. Das waren geile Handys damals. Die waren Weltmarktführer, die waren unantastbar und trotzdem sind die abgestürzt. Warum? Das erkläre ich euch in dieser Folge, wie ihr erkennen könnt, ob ihr auch absturzgefährdet seid. Auch das erkläre ich euch in dieser Folge. Bleibt also dran, es wird spannend. Also warum ist es so? Das ist ein Part, der wird in der Fachliteratur durch Disruption beschrieben. Das kommt aus dem Englischen, disrupt, unterbrechen, stören, zerstören und bezeichnet halt eine tiefgreifende Umwälzung, meist durch neue Technologien, aber auch durch Geschäftsmodelle. Ne, auch ganz wichtig, nicht nur ein Patent, sondern auch Geschäftsmodelle können diese tiefgreifende Umwälzung bewirken. Und die bewirkt, dass etablierte Märkte, Produkte und Strukturen fundamental verändert werden. Ne, es geht also weit über so eine normale Innovation hinaus, weil es nämlich den Status quo radikal in Frage stellt und neue Marktlogiken schafft, die oft schneller, günstiger und zugänglicher sind. Das ist das, was wir unter Disruption verstehen. Ins Spiel gebracht hat den Begriff oder den Terminus, den Begriff gab es wahrscheinlich schon vorher, aber den Terminus zumindest, Clay Christensen, seines Zeichens ist der Harvard-Professor und der hat in den 90er Jahren ein Buch geschrieben, The Innovator's Dilemma. Ist in Wahlen erschienen, ich habe es mir auf Deutsch gekauft direkt, in der zweiten Auflage, da ist es von 2025, aber The Innovator's Dilemma hat echt für Furore gesorgt. Ne, Steve Jobs hat zum Beispiel gesagt, das ist das einzige Buch, was bei mir im Regal steht. Oder auch Jeff Bezos hat gesagt, das ist das wichtigste Wirtschaftsbuch, das ich je gelesen habe. Also Disruption, ich habe es gerade gesagt, tiefgreifende Veränderungen gibt es relativ häufig im Markt. Kann man oft bewegt, ne? Lexika. Letztens hat mich, als ich über ein Lexikon oder eine Enzyklopädie gesprochen habe, meine Tochter gefragt, meine 10-jährige Tochter, was ist denn das, Papa? Weil ich das nicht mehr vorstellen konnte. Wurde abgelöst durch Wikipedia oder jetzt mittlerweile halt auch durch die KI. Videotheken, gleiches Spiel, hat mich meine Tochter auch gefragt, was ist denn eine Videothek, ne? Gibt's nicht mehr, weil halt sowohl das Medium als auch das Geschäftsmodell Videothek durch Streamingdienste wie Netflix zum Beispiel abgeschafft. Und das lustiger Funfact, ne? Im Jahr 2000 hat sich Netflix tatsächlich Blockbuster für 50 Millionen Dollar zum Kauf angeboten. Blockbuster war damals der größte Videothekenbetreiber. Und was hat der CEO gemacht? Der hat die ausgelacht. Er hat gesagt, ey, ihr habt total wenige Filme, ihr habt eine schlechte Qualität, das ist doch nichts für meine Hauptkundschaft. Ne? Das ist doch was für Nerds, für Nischen. So eine reine Nischenidee, die ihr da habt. Ende vom Lied kennen wir alle. Ne? Netflix hat mittlerweile über 200 Millionen Abonnenten. Blockbuster hat, glaube ich, noch eine Filiale. So, das ist Disruption. Ne? Und Clay Christensen hat sich damit nicht nur auf diesem narrativen Ebene beschäftigt, sondern der hat dazu geforscht. Und was er herausgefunden hat, und das ist jetzt gleich ganz interessant, das heißt ja auch The Innovator's Dilemma. Noch haben wir kein Dilemma. Das kommt jetzt aber gleich. Vorher aber, wie läuft denn eigentlich so eine Disruption ab? Und Clay Christensen sagt, es sind vier Phasen. Und in der ersten Phase ist alles tutti. Der Markt wird von etablierten Anbietern beherrscht, es läuft alles profitabel, die Kunden sind zufrieden und es geht halt so leicht progressiv nach oben. Dann kommt so eine Phase 2. Und das ist so ein bisschen, ich mit meinen Worten würde ich sagen, es ist so ein bisschen so eine Bequemlichkeitsphase. Weil die Platzhirsche, die fangen jetzt an, ihre Produkte zu verbessern. Ne? Die sind da jetzt total von überzeugt, der Rubel rollt, der Profit kommt, in der Energiewirtschaft werden da halt einfach schön Stromverträge weitergemacht, alles super, alles easy. Oder halt damals, ne, in der Videothek, da wurden mehr Filialen aufgebaut, bei Autos, bei den Verbrennermotoren, ne, dann noch ein Feature hier, noch ein Feature da und es wird dann immer mehr so dran geflanscht, weiterentwickelt an dem Produkt mit der Idee, Zahlungsbereitschaften von Kunden weiter abzugreifen, ne, noch anspruchsvollere Features zu haben. Das Problem ist, und das merkt man dann leider nur sehr schleppend, sehr schleichend, irgendwann ist das Produkt besser, meist aber auch teurer, als die durchschnittlichen Kunden es eigentlich brauchen. Wir sind so in der Phase des Overengineerings angelangt. Ne? Bei Verbrennerautos, ne, wenn ich mal so die alte Logik von Audi auch sehe, was du da alles an Features hattest, das war nachher wirklich so kompliziert, dass, obwohl ich da ein Nerd war, ne, dass ich irgendwann mal mein Autohändler gefragt habe, sag mal, haben wir die Blinker eigentlich mit rein konfiguriert? Ne? Also wirklich Overengineering par excellence. Das ist die Phase 2. Parallel zu dieser Phase 2, wenn es in diese Überoptimierung geht, kommt aber so ein Angriff von unten. Irgendein Newcomer betritt die Bühne. Und der bedient zunächst aber erstmal Nischen oder Kundengruppen, die halt für die Großen nicht attraktiv sind. Meistens mit einfachen, günstigeren, aber qualitativ schlechteren Produkten. Netflix, ne? Da war nicht viel Filme da. Das war ein bisschen günstiger als in der Videothek, eigentlich auch deutlich bequemer. Problem war, ne, die Internetverbindungen, die waren halt noch nicht so stabil, die Bandbreiten waren noch nicht so hoch, das hat geruckelt, manchmal musste man lange warten, manchmal hat es auch irgendwann abgebrochen. So, man musste schon so ein bisschen nerdy sein, um das zu gucken. Tesla als Auto, ne, das war was für Spinner am Anfang. Und das denken dann halt auch gerade die Etablierten. Die winken dann ab, die sagen, ach, die müssen sich doch erstmal beweisen, das taugt überhaupt nichts für unsere Kunden, ne. Das ist so klassisch für diese Phase 3, der Angriff von unten. Und während so diese Phase 1, Phase 2, das müsst ihr euch wie so eine S-Kurve vorstellen, kommt jetzt von unten so die nächste S-Kurve. Ne? Und es gibt dann die Phase 4. Da kommen wir zum Tipping Point. Der Moment, wo der Herausforderer sein Angebot so gut, also so stark verbessert und so schnell verbessert auf einmal, dass er plötzlich die Etablierten überholt. Plötzlich ist es viel, viel besser, dieses Angreiferprodukt zu nehmen, weil es doch noch bequemer ist, weil es ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat, weil es vielleicht eher meine Jobs, die ich so im Leben erfüllen muss, befriedigt und ich dann lieber dieses Produkt nehme als die anderen Produkte. Und dann kippt der Markt. Dann wechseln die ganzen Kunden von den Etablierten auf die Neuen. Wenn wir in der Automobilbranche gucken, da haben wir das ist die Frage, ob wir den Tipping Point schon erreicht haben. Ich glaube, in Deutschland sind wir gerade so dabei. Weltweit würde ich sagen, ja. Ne, da ist so BYD mit einer deutlich günstigeren Technologie, mit Strommotoren, deutlich besser unterwegs als viele Verbrennerautos. Ne. Da haben wir schon so einen Punkt. Netflix hat mit Sicherheit diesen Tipping Point weit überschritten. Ne. Im Gegenteil, Jeff Bezos geht ja heute davon aus, dass auch er schon bald mit sein Buchhandel online, der ja mittlerweile deutlich mehr ist, auch schon bald wieder überholt wird, ne? Weil es irgendwie wieder was Neues geben wird. So, und das ist genau das, was diese Disruption ausmacht. Ne? Also das ist, der Markt ist irgendwie schön, ich fange an, aber über zu optimieren, weil ich mehr haben möchte. Und dann kommt dieser Angriff von unten und dann kommt es zu diesem Tipping Point. Das Problem dabei ist, diese Phase 1, Phase 2, da wo der Markt gut läuft, ich habe ein Produkt, ich bin der Produktverantwortliche und ich muss jetzt gucken, ich soll ja Rendite bringen für mein Unternehmen. Und ich versuche auch, diese Rendite zu bringen. Was heißt, ich arbeite mit aller Macht daran. Es ist total rational. Ne? Ich versuche halt, alles, was ich in Investitionen mache, sofort wieder rauszukriegen, relativ schnell auch auf den Cashflow zu achten. Ich mache eigentlich alles richtig. Und es ist in dem Moment auf einer rationalen Ebene, wenn ich in der mittelfristigen Optimierung, kurz- bis mittelfristigen Optimierung bin, auch deutlich rationaler, weiter an dem alten Produkt festzuhalten, als in so ein neues Produkt, wo ich gar nicht dran glaube, wo ich sage, das ist ja nichts für meine Kunden. Ne, da investiere ich einfach nicht rein. Ne, deswegen, und das ist auch das Thema von Nokia gewesen. Ne? Eigentlich haben die alles richtig gemacht. Aber genau das ist das Dilemma. Weil sie hätten sich vorher damit beschäftigen müssen, dass es vielleicht wirklich ein Thema ist, dass diese Handys nicht so leicht zu bedienen sind, dass ich nicht immer eine Tastatur brauche, dass so ein Touchscreen vielleicht sinnvoll ist und dass die Kunden vielleicht sagen, naja, ich finde das Aufladen gar nicht so schlimm. Also wer sich noch daran erinnern kann, ne, so ein Nokia, das hat irgendwie eine Woche gehalten. Ne? Heute bin ich ja froh, wenn ich mit meinem Handy einmal über den Tag komme. So, und das ist dieses Innovators Dilemma. Und es gibt schon ein paar Unternehmen, die haben das begriffen. Steve Jobs, ne, der ja auch sagt, das ist das einzige Buch, was ich im Schrank habe, der sagt, ich möchte mich doch lieber selber kannibalisieren, bevor es jemand anders macht. Ne, und das war ja auch der Punkt, warum er sagte, irgendwann war das aus für den iPod da. Es war noch immer ein super erfolgreiches Produkt. Aber die haben sich bewusst dagegen entschieden, die Features weiterzumachen. Anderes Beispiel dafür, Andy Grove von Intel. Damals der CEO. Der hat auch Clay Christensen, nachdem er das Buch gelesen hat, eingeladen, hat gesagt, hey, lass uns mal quatschen. Und wer sich noch dran erinnern kann, Intel mit dem Pentium-Prozessor, ne, der wurde ja noch gerne zu dieser Zeit in diese großen Tower, die so unterm Tisch waren, ne, da konnte man den Prozessor noch einzeln auswechseln auf der Platine. Und Pentium war relativ teuer, aber auch sehr, sehr gut. Und da kam auch so ein AMD-Anbieter da. Nvidia war noch nur für Grafikkarten da. So, und AMD hat dann so langsam Marktanteile abgegriffen, weil die einfach günstiger waren. Die waren nicht so gut, aber die waren günstiger. Und nach dem Gespräch mit Clay Christensen hat Andy Grove sofort gesagt, weißt du was? Wir haben ihn schon entwickelt, jetzt bringen wir ihn raus, der Celeron. Ne? Diese günstigere Variante, abgespeckte Variante. Und trotzdem hat er gesagt, jetzt bringen wir den raus, auch wenn wir unseren Pentium damit kannibalisieren. Das ist das, was Disruption ausmacht und wie man es erkennt. So, und jetzt vielleicht mal ganz kurz, Stift raus, kleine Checklist. Woran erkennt ihr denn, dass ihr disruptionsgefährdet seid? Ich habe mal drei Fragen, ne? Und denkt einfach mal drüber nach für euer Produkt. So, euer Produkt wird immer komplexer, habe ich komplexer gesagt? Ich meinte komplexer natürlich, aber die Nachfrage stagniert. Also ihr investiert in neue Features und Premium-Varianten, aber in der breiten Kundschaft wird das nicht gut angenommen. Ne? So, das wäre Punkt 1. Check Frage 2. Ihr bzw. euer Unternehmen belächelt neue Wettbewerber. Startups und Nischenanbieter, die wirken für euch irgendwie irrelevant, weil die Lösung einfach zu einfach oder zu kompliziert oder zu billig erscheint. Ne? Haben wir in der Energiewirtschaft ganz stark gerade übrigens, mit 1,5 Grad. Die meisten unserer Mandanten sagen, lasst die doch erstmal machen, die müssen erstmal Geld verdienen. Die haben aber mittlerweile über 1 Million Kunden. Ich weiß nicht, ob die so relevant sind. Egal. Checkfrage Nummer 3. Eure Investitionslogik ist sehr kurzfristig. Ihr investiert nicht in Projekte mit unsicherem ROI oder nicht in Projekte mit neuen Technologien, weil ihr Angst davor habt, dass die Kundschaft sie nicht haben will. Ja, und die passen dann einfach nicht in euer Profitmodell. Also diese drei Punkte, ja, eure Produkte werden immer komplexer, aber die Nachfrage stagniert, ihr belächelt neue Wettbewerber und eure Investitionslogik ist relativ kurzfristig. Das sind die drei Checkfragen. Geht die mal durch für euch und guckt mal, ne? Sind wir vielleicht disruptionsgefährdet? Können wir auch gerne drüber sprechen. Macht gerne einen Termin. Könnt ihr über unsere Homepage übrigens machen. Immer noch, auch in diesem Jahr noch, ne? Einfach über effektweit.de Termin buchen, seid ihr bei mir im Terminkalender. Also nicht bei irgendeinem Vertriebsteam, sondern bei mir persönlich. Naja, lasst uns das nochmal zusammenfassen. Also, es gibt Disruption. Disruption untersucht von Clay Christensen in den 90ern, festgehalten in seinem Buch The Innovator's Dilemma im Walen Verlag, hier in Deutschland erhältlich, sagt, Disruption läuft in 4 Phasen ab. In der ersten Phase ist alles tutti. Wir haben etablierten Markt, etablierte Anbieter, alles ist profitabel, die Kunden sind happy. Wir kommen in eine Phase 2 der Überoptimierung. Na, wir versuchen immer mehr Zahlungsbereitschaften abzugreifen, immer mehr Features, aber so sehr ich mich bemühe, der Kundenzuwachs, der stagniert. Der wird nicht mehr, sondern es wird eher kleiner. Parallel startet die Phase 3, der Angriff von unten. Da kommen so Newcomer und machen Dinge, die uns irgendwie albern erscheinen. Die eher für Randgruppen anscheinend geeignet sind als etablierte Anbieter, wo wir nicht dran glauben, wo wir sagen, das verdient man kein Geld mit. Dann kommt es zur Phase 4. Irgendwie schaffen es diese an, diese Newcomer, diese Angreifer, ihre Leistung extrem schnell zu verbessern vielleicht auch manchmal durch Technologien, die auf einmal zur Verfügung stellen. Und dann gibt es diesen Tipping Point. Und die neue Anwendung ist deutlich überlegen gegenüber den alten Anwendungen und die Kunden wandern ab von den herkömmlichen Anbietern, von den etablierten Anbietern zu den neuen. Das ist so, wie die Disruption abläuft. Checkliste habe ich euch gerade dazu gegeben. Mich hat das echt zum Denken gebracht. Also ich habe danach über unser Geschäftsmodell 2 Wochen lang sehr intensiv drüber nachgedacht. Was das Ergebnis ist, erzähle ich vielleicht in einem anderen Teil des Podcasts nochmal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch auch zum Denken angeregt hat, dass es euch einen Impuls gegeben hat. Wenn ihr das so habt und sagt so, boah, das ist echt spannend, dann teilt es doch mal. Nehmt es mit ins nächste Team-Meeting, sagt hier, hört rein in Folge 349 von dem Podcast, ganz, ganz spannend. Vielleicht abonniert ihr den auch einfach und was mich total freut, immer freut ist, hört nächste Woche wieder rein. Da geht es nämlich genauso spannend hier weiter. Bis dahin. Tschüss.